nach Protest gegen Fake News. So denken die Haltungsjournalisten des NDR wirklich über die Zwangsgebührenzahler. Es war eine Militäraktion. Im Corona-Krisenstab des Deutschen Kanzleramtes gab es noch einen General und Kampagne gegen Identitäre. Das Kartell zielt auf Kickl. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Es bleibt dabei. Nach wie vor scheitert in Deutschland jede zweite Abschiebung. Dabei hatte das Kanzleramt schon im vergangenen Jahr angekündigt, die Zahl der Abschiebungen deutlich zu erhöhen. Dazu trat im Januar sogar das, so der offizielle Name, Rückführungsverbesserungsgesetz in Kraft. Wie eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Jan Nolte nun zutage bringt, blieb auch dieses Versprechen offenbar ein reines Lippenbekenntnis. Denn aus der Antwort des Bundesinnenministeriums geht hervor: Geändert hat sich nichts. So gab es zwischen Ende Februar und Ende Juni insgesamt rund 6.700 Abschiebungen. Weitere 6.200 Versuche scheiterten. Die Zahl der, wie es heißt, unmittelbar Ausreisepflichtigen, die also ohne rechtliche Hindernisse abgeschoben werden könnten, liegt in Deutschland übrigens bei fast 45.000. 16.200 Ausländer sind in Berlin ausreisepflichtig. Das heißt, sie müssten nicht nur die Stadt, sondern auch die Bundesrepublik eigentlich sofort verlassen. Doch abgeschoben wurden im Juli nur 85 von ihnen, also 0,5%. Diese Zahl nannte jetzt die Berliner Innenverwaltung auf Anfrage von auf 1. Einen Monat zuvor im Juni gab es sogar nur 38 Abschiebungen. Die noch niedrigere Zahl begründete die Innenbehörde mit so wörtlich diversen sicherheitsrelevanten Großereignissen, wie der Internationalen Luftfahrtausstellung, der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine und der Fußball-Europameisterschaft. Alle 20 Minuten kommt es in Deutschland zu einer Messerattacke. Doch was tut die Regierung dagegen? Brisante Lagemeldung des ehemaligen Polizisten und Bestsellerautors Stefan Schubert.
Der islamistische Terroranschlag von Solingen durch einen syrischen abschiebepflichtigen Asylbewerber hat die Republik erschüttert. Jedenfalls die normalen Bürger im Land, während der politisch-mediale Komplex allen Ernstes Anti-Rechts-Demos organisiert hat. Der Druck aus den sozialen Netzwerken und den alternativen Medien war in diesem Fall jedoch zu groß und zwang die regierungskonformen Medienkonzerne nach anfänglichem Schweigen und Bagatellisieren zur Berichterstattung. Doch bei dem alltäglichen Messerterror gegen die einheimische Bevölkerung setzt der politisch-mediale Komplex auf eine geradezu stalinistische Zensur. Wenn überhaupt, werden diese Taten als Einzelfall abgeheftet, relativiert, die Opfer und die Bürger im Stich gelassen und die nächsten Millionen Steuergelder an linksradikale NGOs umgeleitet. Internationale Sicherheitsexperten sprechen hingegen längst von einem hybriden Krieg und einem Messer-Dschihad gegen Deutsche. Da fragt man sich, was unternimmt die Bundesregierung und im Besonderen die zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, um die Bürger vor den brutalen Folgen ihrer Migrationspolitik zu schützen? Die Antwort auf diese Frage ist kurz und eindeutig: Nichts. Nichts Konkretes unternimmt die Bundesministerin zum Schutz der Bevölkerung gegen die Explosion der Messerangriffe. Obwohl, dies ist nicht ganz korrekt. Ihr Hauptaugenmerk liegt offenbar auf der Manipulation der Statistik zu Messerangriffen. Um dann behaupten zu können, es ist ja alles gar nicht so schlimm, wie die bösen Populisten behaupten. Denn eine Behörde, die direkt Nancy Faeser unterstellt ist, das Bundeskriminalamt, legt willkürlich fest, dass bisher Messerattacken bei Mord, Totschlag und Vergewaltigung nicht als Messerattacken in der Messerstatistik mitgezählt werden. Sie schütteln zu Recht mit dem Kopf und fragen sich, ob solche stumpfen Statistikmanipulationen tatsächlich im Verantwortungsbereich von Frau Faeser vorgenommen werden, da sie doch gefühlt in jedem zweiten Satz vorgibt, gegen Falschnachrichten mit noch mehr Zensur und noch mehr Kontrolle vorzugehen. Doch dies ist die bittere Realität. Statt der 13.800 Messeangriffe, die Faesers Behörde, das BKA, verbreitet hat, ergibt eine Anfrage an alle 16 Landesinnenminister das tatsächliche Ausmaß der Messeattacken im Land. Es sind 26.100 Fälle. Das sind fast doppelt so viele wie in Faesers offizieller Statistik. Das bedeutet in der Realität 72 Messeangriffe am Tag.
Die vollständige Sendung Schuberts Lagemeldung auf 1 finden Sie exklusiv auf www.auf1.tv. Respekt vor den eigenen Zuschauern ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk traditionell wohl wenig ausgeprägt. Und das gilt wohl insbesondere, wenn sich der Gebührenzahler Kritik an den von ihm finanzierten Programmen herausnimmt. Nun erreichte auf 1 ein besonders aussagekräftiges Beispiel für den Blick der Haltungsjournalisten. Unser Sender wollte vom Norddeutschen Rundfunk wissen, wie viele Programmbeschwerden mit Verweis auf die Berichterstattung zum sogenannten Geheimtreffen von Potsdam eingingen. Der NDR produziert die Tagesschau und damit die tagesaktuelle Berichterstattung für die gesamte ARD. Die lapidare Antwort aus Hamburg lautete: Die Anzahl der Beschwerden sei nicht bekannt, da diese überhaupt nicht, wie es hieß, thematisch sortiert erfasst werden. Im Übrigen gelte, Zitat, darüber hinaus leitet sich aus der Anzahl keine Aussage über die Substanz der Eingaben ab. Gemeint ist mit dieser Formulierung offenbar, aus Sicht des Gebührensenders sind die Beschwerden der Zuschauer auf einem derart niedrigen Niveau, dass man sich mit ihnen gar nicht erst beschäftigen muss. Sieg der Gerechtigkeit. Der Schweizer Arzt Dr. Andreas Heisler wurde heute freigesprochen. Das verkündet Rechtsanwalt Philipp Kruse auf seinem Telegram-Kanal. Der mutige Arzt hatte seinen Patienten in der Corona-Zeit Maskenatteste ausgestellt. Das Interview mit Dr. Heisler zur großen Ärzte-Doku Corona-Helden Wir vergessen euch nicht finden Sie auf www.auf1.tv. Die deutsche Corona-Politik war offenbar noch stärker vom Militär kontrolliert als bislang bekannt. Dies geht aus einer Antwort von Simtje Möller, einer parlamentarischen Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, hervor, die auf 1 vorliegt. Demnach war im Krisenstab des Bundeskanzleramtes noch ein anderer hochrangiger Soldat eingebunden. Dabei handelte es sich um einen weiteren Generalstabsarzt. Details, etwa den Namen oder dessen genaue Aufgaben in dem Gremium, nannte Möller nicht. Bisher war die Öffentlichkeit nur über die Beteiligung von 3 Offizieren an der Corona-Politik des Kanzleramtes informiert gewesen. Dabei handelt es sich um den Leiter des Krisenstabes, Generalmajor Carsten Breuer, den Generalstabsarzt Hans-Ulrich Holtherm und einen Major mit den Initialen HRG. Nächste Virenpanik. In Europa und den USA soll nun das Westnilfieber ausgebrochen sein. Einige Menschen seien daran verstorben. Auch in Österreich sollen 8 Infektionen aufgetreten sein. Und in den USA sei gar Corona-Papst Anthony Fauci am Westnilfieber erkrankt. Nach eigener Aussage sei er, Zitat, noch nie im Leben so krank gewesen. Wurden hier Killermücken ausgesetzt, fragt auf einen Chefredakteur Stefan Magnet. Denn das Westnilfieber wird auch von der asiatischen Tigermücke übertragen. Und genau an dieser Mücke werden seit 2021 massive Genveränderungen vorgenommen. Finanziert von der Bill und Melinda Gates Stiftung. Im Jahr darauf kamen dann die ersten dieser Mücken nach Europa, worauf Stefan Magnet bereits in seinem Buch Transhumanismus – Krieg gegen die Menschheit hingewiesen hat. Im selben Jahr 2022 wurden Milliarden genmanipulierter Mücken freigesetzt. Etwa in verschiedenen Regionen Floridas. Indem man die Männchen unfruchtbar macht, will Gates die Ausbreitung verschiedener Krankheiten verhindern. Doch welche Folgen könnte dieses fragwürdige Experiment haben? Das manipulierte Erbgut könnte sich unkontrolliert verbreiten. Und welche Gefahren drohen nach einem Stich durch genmanipulierte Mücken? Könnten diese gar das Westnilfieber hervorrufen? Vom Zeitpunkt her könnte die neuerliche Virenpanik jedenfalls passen. Denn bereits im Juni warnte Heiko Schöning exklusiv gegenüber auf 1.
Es gibt eine Synchronisation der Wahltermine, so dass für den geplanten Lockdown ab 2025 es keine Wahlen gibt, die da irgendwie stören könnten.
Die Anklage gegen Telegram-Gründer Pavel Durov wird von vielen Beobachtern als weiterer Schritt zur Zensur von missliebigen Stimmen im öffentlichen Raum bewertet. Doch wie reagiert eigentlich das politische Österreich auf den Fall? Genau das wollte auf 1 wissen. Von den Parteien im Nationalrat hat uns nur die FPÖ geantwortet. Deren EU-Abgeordnete Petra Steger sagte exklusiv gegenüber auf 1. Beim Globalistentreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Anfang 2024 die Bekämpfung sogenannter Desinformation als wesentliches Ziel vorgegeben. Die jetzige Vorgehensweise der französischen Justiz folge genau diesem Befehl. Von den nicht parlamentarisch repräsentierten Kräften zogen es die KPÖ und die Bierpartei ebenfalls vor, uns nicht zu antworten. Die im Landtag von Oberösterreich vertretene MFG erklärte gegenüber auf 1. Wir lehnen jede Form politischer oder rechtlicher Verfolgung ab, die darauf abzielt, die Freiheit der Presse und der Kommunikation einzuschränken. Die Partei der früheren Grünen-Vorsitzenden Madeleine Petrovic sieht sich durch das Verfahren an den Fall Assange erinnert und betont. Klar ist, dass wir jegliche Verfolgung, die darauf abzielt, oppositionelle Netzwerke zu unterbinden oder zu kontrollieren, klar ablehnen und aufs Schärfste verurteilen. Ein offizielles Schreiben des Digitalkonzerns Meta vom vergangenen Montag schlägt hohe Wellen. Denn Meta-Chef Mark Zuckerberg gesteht darin ganz offen, auf Druck der US-Regierung soziale Plattformen wie Facebook zensiert zu haben. Auch bereut Zuckerberg in dem Schreiben an einen Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses offen. Korruptionsvorwürfe gegen die Biden-Familie wurden zu Unrecht auf den Meta-Plattformen zensiert. Dabei ging es um Meldungen im Zusammenhang mit der Ukraine, dem Energiekonzern Burisma und dem Laptop des Präsidentensohnes Hunter Biden aus dem Jahr 2020. Der Konzern hatte sich zur Zensur entschieden, nachdem das FBI Meta vor einer russischen Desinformationskampagne im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2020 gewarnt hatte. Der Konzernvorstand bereue die Einflussnahme durch das Weiße Haus und versprach in dem Schreiben, dies in Zukunft nicht mehr zulassen zu wollen. Weshalb Zuckerberg die aktuelle Regierung gerade jetzt derart offen angreift, ist unklar. Ein Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen im November ist jedoch nicht ausgeschlossen. Denn Joe Biden ist nach seinem erzwungenen Rückzug kein Machtfaktor mehr. Entscheidungen, an denen seine Vizepräsidentin Kamala Harris womöglich beteiligt waren, könnten so allein mit dem scheidenden Staatschef in Verbindung gebracht werden. Außerdem könnte sich Zuckerberg absichern wollen, für den Fall, dass Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt. Er hatte sich gegen die Corona-Maßnahmen gestellt. Deshalb wurde der Schweizer Arzt Dr. Thomas Binder sogar mittels Zwang in die Psychiatrie eingewiesen. Gegenüber auf 1 erklärte er exklusiv, wie er von einem Spezialkommando verhaftet wurde.
Sie wurden also zu Ostern 2020 auf brutale Art und Weise verhaftet von einem Schweizer Spezialkommando hier im Haus in Ihrer Praxis. Sie wurden abgeführt und danach auch zwangs eingewiesen und eingesperrt. Erzählen Sie uns noch mal genau, wie das damals sich abgespielt hat.
Ja, ich wollte am Ostersonntag 2020 Das war am 12. März 2020, wollte ich für eine Woche in die Ferien verreisen. Und als Arzt kannst du nicht einfach in die Ferien verreisen, da musst du gewisse Dinge vorher dringend erledigen. Überweisungen, die nicht eine Woche warten können beispielsweise, die müssen erledigt werden. Und so war ich halt am Samstagabend, am Ostersamstagabend, noch in der Praxis für solche Abschlussarbeiten. Und kurz bevor ich fertig war, so etwa 10:30 wäre ich fertig gewesen, und kurz nach 10 Uhr wollte ich mir einen Espresso holen in der kleinen Küche da. Und dann lief ich eben bei der Eingangstüre vorbei, die ist aus Glas. Und da habe ich durch die Eingangstüre draußen im Gang Polizisten gesehen. Auf der Treppe, die nach oben führt, etwa 5 bis 10. Auf der Treppe, die nach unten führt, etwa 5 bis 10. Und zwar wirklich die Hardcore-Polizisten mit Helm, kugelsicherer Weste und die MP so auf die Praxistür gerichtet. Und da war ich natürlich erschrocken, oder? Da bin ich sofort zurückgekehrt an den Computer, habe in Twitter einen Tweet abgesetzt, so im Stil von Hilfe, die Kapo holt mich ab. Das hat dann in den sozialen Medien gewisses Aufsehen erregt. Und dann habe ich noch, meine Tochter konnte ich auch noch anrufen, weil ich dachte mir, ja, was passiert jetzt mit mir? Also, am Schluss erschießt man mich und man sagt, es sei Notwehr gewesen. Also ich will gewisse Leute informieren, was da abgeht. Weil es war eine unheimliche Situation damals.
Das vollständige, brisante Interview mit Thomas Binder, das zur großen Auf1-Ärzte-Doku geführt wurde, finden Sie exklusiv auf www.auf1.tv. Es war eine geradezu vorhersehbare Kampagne. Wenige Wochen vor der Nationalratswahl in Österreich sucht das Polit- und Medienkartell einen Angriffspunkt gegen die FPÖ. Und den sehen Sie in der Identitären Bewegung, kurz IB. Hintergrund ist eine Reportage des Senders RTL von einer IB-Demonstration in Wien Ende Juli. Dort will der Sender eine Teilnehmerin gefilmt haben, die vor laufender Kamera die Opferzahlen des Holocaust in Frage gestellt habe. Entsprechend schnell war unter anderem die ÖVP mit einer Verbotsforderung zur Stelle. Was der Sender nicht erwähnt: Die Dame war niemandem bekannt, kein Mitglied der Identitären Bewegung und eigens aus Deutschland angereist. IB-Sprecher Martin Sellner steht mit seiner Meinung nicht allein, wenn er auf seinem Telegram-Kanal vermutet, dass es sich um eine bewusst platzierte Provokateurin handelte. Die Kampagne erinnert auffallend an die Nationalratswahl 2019, als gegen die IB ein Terrorismusvorwurf konstruiert wurde. Ebenfalls, um darüber auch der FPÖ zu schaden. Denn die Partei wird regelmäßig mit der IB in Verbindung gebracht. Anders als damals scheint das Kalkül aber nicht aufzugehen. Die FPÖ-Führung unter Herbert Kickl hat sich bisher jeder Distanzierung von den Identitären verweigert. Langsam gewöhnt man sich daran. Beim Frauensport gewinnt regelmäßig ein Mann. Wie bei der Olympiade 2024. Da prügelte ein Boxer seine Gegnerin in wenigen Sekunden K.O. Sein Trick? Er hatte sich als Frau angemeldet. Laut Gender-Ideologie darf er das, denn wer sich als Frau fühlt, ist auch eine. Das neueste Beispiel liefert der Frauenfußball. Am Sonntag endete in Australien die Saison der Women's Premier League. Finaler Sieger war der Flying Bats FC aus Sydney. Kein Wunder, denn die Mannschaft enthält 5 Transmänner. Auf ihrer Webseite bezeichnen die Flying Bats sich als der größte LGBTQIA+ Frauen- und nicht-binäre Fußballverein der Welt. Aber weshalb spielt diese Transmannschaft nicht gegen Männer, sondern nur gegen Frauen? Die Antwort lässt sich erahnen. Nur weibliche Gegner garantieren den Sieg. Tatsächlich wurden echte Frauenmannschaften bereits mit Disziplinarmaßnahmen bedroht, falls sie ein Spiel gegen die Flying Batsmänner verweigern. Dabei hätten die Frauen allen Grund dazu. Es besteht nämlich hohe Verletzungsgefahr. Erst im März hatte sich eine Fußballerin im Spiel gegen die Flying Bats das Bein gebrochen. In Deutschland gehen erneut tausende Arbeitsplätze verloren. Wo genau, erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Auch in Irland nimmt der Protest gegen den Bevölkerungsaustausch immer weiter zu. Seit dem Jahr 2022 hat es in ganz Irland mehr als 500 Demonstrationen gegen die Masseneinwanderung gegeben. Dabei wurde mitunter auch schon die Hauptstadt Dublin blockiert. Ähnlich wie in Mitteleuropa sind es auch auf der grünen Insel hauptsächlich junge Männer, die neu ins Land kommen. Alleine im letzten Jahr erreichten 149.200 Asylbewerber das Land. In Irland leben nur ca. 5 Millionen Menschen. Der zweitgrößte deutsche Autozulieferer ZF Friedrichshafen will bis 2028 bis zu 14.000 Stellen streichen. Die Werke in Gelsenkirchen, Damme und Eitorf sollen sogar komplett geschlossen werden. Der Konzern hatte vor kurzem erst 1.500 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Als Grund für den Personalabbau gilt die gesetzlich erzwungene Umstellung von Verbrennungsmotoren auf die E-Mobilität. Seit dem Jahr 2023 erhielten 33 Personen, die in Haft saßen und dort einen Asylantrag stellten, ein Bleiberecht in Deutschland. Das hat die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer ergeben. Die Antragsteller kamen dabei vor allem aus Algerien, der Türkei und Marokko. Sie erhielten trotz ihrer Straftaten jeweils ein Asylrecht oder zumindest subsidiären Schutz. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat wegen des Gaza-Krieges konkrete Sanktionen gegen zwei israelische Minister vorgeschlagen. Nach den Angaben von Borrell auf dem EU-Außenministertreffen soll es sich dabei um den Finanzminister Bezalel Smotrich und Polizeiminister Itamar Ben-Gvir handeln. Beide hatten sich zum Beispiel dafür ausgesprochen, Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu blockieren. Sanktionsforderungen müssen allerdings einstimmig von den EU-Staaten beschlossen werden. China und Russland treiben gemeinsam die Entwicklung autonomer Waffensysteme voran. Das berichtet das Medium Newsweek. Der Verteidigungsanalyst Francis Chuser erklärte dazu wörtlich: "Ich wäre überrascht, wenn wir nicht innerhalb von 2 Jahren autonome Maschinen aus China sehen. Vor kurzem habe China etwa ein System bewaffneter Roboterhunde entwickelt. Ähnliche Maschinen, ausgestattet mit Raketenwerfern, hat auch Russland bereits seit 2 Jahren in seinem Arsenal. Die Entwicklung in China gehe etwa 4 bis 5 Mal schneller als in den USA."
Vor den Landtagswahlen am Sonntag scheint die globalistische Front auf allen Ebenen eine Kernschmelze zu erleiden. So auch im Einzelhandel. Gerade hatte sich Deutschlands größter Lebensmitteleinzelhändler, der Konzern Edeka, noch mit einer Anti-AfD-Kampagne in die Schlagzeilen gebracht. Unter dem Motto »Blau ist keine Alternative«. Dabei wurde offenbar ignoriert, dass Blau auch die Konzernfarbe von Edeka ist. Doch nun zeigt sich, die Händler vor Ort machen einfach nicht mit. So äußerte ein Filialleiter auf X wörtlich Unverständnis über die politische Positionierung der Zentrale. Er sehe sich als Lebensmittelhändler, nicht als Politiker. Auch im Netz äußerten sich zahlreiche Nutzer kritisch über die Kampagne, die in Sachsen und Thüringen ein Drittel der Wähler ausschließt. Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass Edeka mit politischen Äußerungen für Unmut sorgt. Erst im Februar musste sich ein Händler öffentlich entschuldigen, weil er auf seinen Prospekten gegen vermeintliche Nazis polemisierte, ohne zu berücksichtigen, dass heute jeder zum Nazi erklärt wird, der die Regierung kritisiert. Schon heute ist klar, die Wahlen in Thüringen und Sachsen werden zum Debakel für die Parteien der deutschen Ampelkoalition. Und auch für die Linke. Klarer Sieger wird wohl die AfD, für die deutliche Zugewinne erwartet werden. Doch auf den Wahlzetteln stehen noch andere Parteien, die dem System kritisch gegenüberstehen. In Thüringen ist das etwa die Werteunion um Hans-Georg Maaßen und das Bündnis Deutschland. Letztere Partei ist ein Zusammenschluss aus ehemaligen Mitgliedern der CDU, AfD und der Bürger in Wut aus Bremen. In Sachsen sind neben der AfD vor allem die Freien Sachsen bekannt. Ebenfalls oppositionell sind dort die Freien Wähler. Sie würden nach eigenen Angaben mit der AfD koalieren, jedoch nicht mit den Grünen. Auch auf dem Wahlzettel stehen das Bündnis Deutschland und die Basis. Letztere wollte im Nachbarland eigentlich als Teil des Bündnis für Thüringen antreten. Die Organisation ist jedoch im Frühjahr zerfallen, wohl aufgrund innerer Auseinandersetzungen. Wahltag ist bekanntlich Zahltag und gewählt wird bereits am Sonntag in Sachsen und Thüringen. Im Osten der Bundesrepublik Deutschland zeichnet sich seit Monaten ein gehöriges Wahlbeben ab. Und das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen. Deshalb berichtet auf 1 ab 17.30 Uhr live auf allen Kanälen. Während Chefredakteur Stefan Magnet gemeinsam mit Thomas Eklinski alles Wesentliche zur Wahl aus unserem Studio kommentiert, wird Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens für Sie live aus Erfurt berichten. Und natürlich auch mit Björn Höcke sprechen. Außerdem sind wir in Dresden bei der Wahlparty der AfD und bei den Freien Sachsen. Anders als ARD und ZDF zensieren wir nicht und lassen jeden zu Wort kommen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.